Deutschlandfunk zur Diskussion.
Lebensmittel zu Dumpingpreisen. Gut für Verbraucher, schlecht für Bauern? Die Diskussionsleitung hat Jule Reimer.
Ich wünsche einen guten Abend. Aufgebrachte Landwirte blockieren mit Treckerdemos deutsche Großstädte. Angela Merkel lädt Anfang Dezember die großen Bauernverbände und Rebellen von Landschaft Verbindung ins Kanzleramt ein. Und dann, Anfang Februar, saß Merkel mit der Ernährungsindustrie und den großen Supermarktketten und Discountern in einer Runde. Was haben wir denn nun hier in Deutschland? Haben wir eine preisgünstige, sichere Lebensmittelversorgung oder sind Dumpingpreise, Tierleid im Stall, von Willkür geprägte Handelsbeziehungen, Grundwasserverschmutzung und nicht zu vergessen die Biene oder die Feldlerche, die gerettet werden muss, sind das die wesentlichen Faktoren. Ist Kritik berechtigt? Gibt es Verantwortliche? Wem nützt was? Das diskutieren Julia Löhr von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, FAZ, Stefanie Awater-Esper vom Monatsmagazin Top Agrar, beide von Berlin zugeschaltet. Hallo.
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 Michael Gassmann von der Tageszeitung Die Welt, Köln grüßt Düsseldorf.
Guten Abend.
Und von Frankfurt aus zugeschaltet, diskutiert mit Florian Schwinn. Er ist freier Journalist, Autor diverser Sachbücher über unseren Umgang mit Nutztieren und unseren Äckern. Und ich bitte Sie um Nachsicht, falls wir uns ins Wort fallen. Sie haben es gehört, wir können uns nicht sehen. Wir sind verteilt über die Republik. Julia Löhr, war dieses Treffen im Kanzleramt der Handelsketten und der Ernährungsindustrie, war das eine Einbeziehung dieser Player oder war das eine Einbestellung und was war aus Ihrer Sicht das wichtigste Ergebnis?
Nein, man könnte schon sagen, dass die Kanzlerin die Chefs der vier großen Handelsketten und die entsprechenden Verbände zum Rapport bestellt hat. Es gibt in der Bundesregierung im Moment einen großen Unmut, vor allem über die Sonderangebote, mit denen der Handel die Verbraucher in die Läden lockt. Und von daher sollte es schon eine Aussprache sein. Und nach allem, was wir gehört haben, war es auch ein sehr intensives, lebhaftes Gespräch, wie das ja dann hinterher immer so schön heißt, ein Gespräch der offenen Worte. Es soll eine Kommunikationsallianz zwischen dem Handel und den Landwirten geben, um für mehr Wertschätzung für die Lebensmittel zu werben. Und auch diese neue EU-Richtlinie zu den unlauteren Handelspraktiken soll jetzt schnell umgesetzt werden. Das ist der Beginn einer weiteren Gesprächsserie zu diesem Thema.
Florian Schwinn, Sie schauen in Ihren Büchern sehr kritisch auf die Art, wie Landwirtschaft und Tierhaltung betrieben werden. Der Vorwurf Dumpingpreise, wenn der jetzt zutrifft, was macht so ein Dumpingpreis mit der Milchkuh?
Mit der Milchkuh und den anderen Tieren und den Äckern ganz viel. Also die Kühe, wenn wir bei dem Beispiel bleiben wollen, werden ausgebeutet. Und zwar nicht deshalb, weil die Bauern gerne ihre Kühe schinden, sondern weil sie dazu quasi von der Preispolitik gezwungen werden. Die haben versucht, sich so aufzustellen, wie das angesagt worden war, übrigens auch vom Bauernverband unverständlicherweise, dass sie nun für den Weltmarkt produzieren. Das können sie aber nicht unter deutschen Bedingungen. Und deshalb müssen sie immer weiter mit den Preisen runter und sind inzwischen unter den Gestehungspreisen, das heißt unter den Selbstkosten des Landwirts. Wenn ein konventioneller Landwirt 33 Cent oder weniger für seine Milch bekommt, braucht aber 40, dann legt er quasi bei jedem Liter drauf. Bislang wurde das versucht, wenn dann ein bisschen Spielraum noch dazwischen war, wurde das versucht, das aufzufangen mit noch mehr Milch. Und das bedeutet für die Kuh, die für jeden Liter Milch 500 Liter Blut durch den Euter pumpen muss. Und wenn wir dann nicht mehr 8 Liter oder 10 Liter haben wollen, wie das Kalb eigentlich von der Kuh, sondern 25, 30 oder bis zu 60 Liter, dann kann man sich vorstellen, was das bedeutet. Das ist ein Organismus auf Hochleistung. Und diese Hochleistung geht im wahrsten Sinne des Wortes auf die Knochen. Die Kühe werden krank. Früher oder da, wo weniger Milch verlangt wird von ihnen, da lebten Kühe oder leben Kühe so um die 15, 16, 17 Jahre lang. Heutige Hochleistungskühe werden 6 Jahre alt, kriegen noch 3 Kälber und dann, wie der Bauer sagt, nehmen sie nicht mehr auf. Das heißt, sie werden nicht mehr schwanger und gehen zum Schlachter. Das heißt, wir trinken am Ende die Milch von kranken Kühen.
Stefanie Ahrwarter, Esper, Sie sind hier sozusagen die Top-Fachfrau von dem Monatsmagazin Top Agrar. Das ist eine bundesweit vertriebene Zeitschrift, die vor allen Dingen von Landwirten, von Agrarunternehmern gelesen wird. Die Landwirte klagen ja über hohe Kosten und Bürokratie, über Umweltauflagen. Wie gut oder schlecht geht's den Landwirten?
Na, die Landwirte haben einfach seit langem eine Durststrecke hinter sich und sie warten auf den nächsten Peak, dass es irgendwie sich auch mal wieder was, eine Perspektive am Horizont geht.
Auf der anderen Seite sagt Julia Klöckner zum Beispiel 2017, 2018, also es gab auch Rekordergebnisse in den letzten Jahren.
Na, die Rekordergebnisse muss man natürlich immer mit den Ergebnissen im Vorjahr vergleichen. Und alle erinnern sich 2016 an die Milchkrise, alle erinnern sich an die beiden Dürrejahre, die es gab. Das macht das Ganze so ein bisschen schwierig, wenn man von Rekordergebnissen spricht, weil natürlich in jedem Jahr die Ergebnisse mit dem Vorjahr verglichen werden. Und wenn man aus einer schwierigen Zeit kommt, dann bringt es einem nicht, wenn das neue Jahr besonders gut war, weil natürlich auch noch die Rücklagen, die nicht hinterlegt werden konnten, irgendwie aufgefüllt werden muss, damit die Möglichkeit auch ist, in die Zukunft zu investieren und zu gucken. Viele Landwirte sind ja bereit, mehr zu machen. Die Tierwohlprogramme werden angenommen. Aber sie wollen natürlich, sie brauchen dafür Geld und brauchen dafür auch eine Sicherheit. Und das macht die Landwirte so ein bisschen nervös auch. Ich glaube gar nicht, dass sie verkennen, was die Gesellschaft will. Und ich glaube auch gar nicht, dass sie nicht bereit sind dafür. Sie sind da eigentlich, wenn man mit ihnen mal im Zwiegespräch spricht, sehr weit. Aber sie suchen natürlich eine gewisse Sicherheit, dass sich das auch rentiert. Und das ist das Problem, die haben sie bisher so noch nicht bekommen.
Michael Gassmann von der Welt, der Handel ist aber sauer über den Vorwurf Dumpingpreise. Der sagt, wir wollen auch wertgeschätzt werden. Kann man denn so vom Verkaufspreis einfach so darauf schließen, zu welchem Preis das Schwein oder das Getreide dann beim Erzeuger tatsächlich gekauft wurde?
Nein, das kann man nicht. Das ist mit Sicherheit ein Kurzschluss. Man muss ja sehen, der Handel ist in der Tat hochkonzentriert. Wir haben die vier großen bekannten Namen, die zusammen 85% Marktanteil abdecken in Deutschland, die aber untereinander in einem starken Wettbewerb stehen. Wir haben auf der anderen Seite Importe und Exporte, also ein Teil der Lebensmittel, die bei uns in den Läden liegen, sind ja importiert. Das hat mit den deutschen Bauern dann nur sehr indirekt zu tun. Auf der anderen Seite exportiert die Lebensmittelindustrie, die Nahrungsmittelverarbeiter.
Das heißt, die machen immer eine Mischkalkulation?
Ja, natürlich. Also es ist ja nicht so, das ist ein sehr vereinfachtes Bild, wenn man denkt, es kommt vom Bauern direkt in den Laden, sondern dazwischen ist ja auch noch die Verarbeitungsstufe, die übrigens ja auch zum großen Teil bäuerlich indirekt über Genossenschaften organisiert ist. Es ist nur ein ganz geringer Anteil der Produkte, vielleicht Kartoffeln, Äpfeln, auch dieses Regionale wird für eine Verstärkung sorgen, aber dennoch, es ist ein geringer Anteil der Produkte, die wirklich tatsächlich von den Bauern in den Supermarkt kommen.
Tatsächlich ist aber, Frau Löhr sagte es schon, eine Beschwerdestelle für unfaire Handelspraktiken angemeldet. Da denkt man doch, es muss einen Grund geben dafür. Also geht es ruppig zu, doch zwischen den verschiedenen Stufen auf der Wertschöpfungskette?
Ja, das ist schon offensichtlich so, dass da beispielsweise Ware geordert wird und dann storniert wird ohne Erstattung, dass Zahlungsziele hinausgezögert werden. Ich denke nur, das ist kein Spezifikum in der Landwirtschaft. Das sind eigentlich Dinge, die überall stattfinden, wenn sich Partner nicht auf Augenhöhe begegnen.
Also ist doch irgendwas schief im Verhältnis. Was sagen die anderen?
Na, es sind halt einfach vollkommen unterschiedliche Player gegenüber. Also Herr Gassmann sagte ja schon richtig, es sind 85% des Lebensmittelmarktes, teilen sich vier sehr gut und groß organisierte Unternehmen. Dem stehen dann eben halt diese 266.000 landwirtschaftliche Betriebe gegenüber, die natürlich sich auch in Genossenschaften organisieren. Nichtsdestotrotz handeln sie mit verderblicher Ware und ziehen am Ende oftmals den kürzeren, weil der Handel natürlich immer irgendwo anders die Ware herbekommen kann. Das ist dann letztendlich schwierig. Und das zeigt ja auch so ein bisschen diese Ohnmacht, die in der Landwirtschaft zuletzt war. Und deswegen halte ich, um nochmal zurückzukommen auf diesen Gipfel, ich halte das als ein gutes Signal, weil es müssen alle an einen Tisch. Ich finde die Diskussion, wer ist jetzt hier der Schuldige? Sind es die Bauern? Sind es die Verbraucher? Ist es der Handel oder die Politik? Die finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, weil es gehören doch wirklich alle dazu und es müssen auch alle an den Tisch. Und es wurde Zeit, dass jetzt auch der Handel mit am Tisch ist, weil er hat Macht und er hat auch die direkte Ansprache des Kunden in den Märkten und versucht es ja auch mit regionalen Lebensmitteln, da ist das Bindeglied und da wäre es, finde ich, ist es überfällig, dass da alle miteinander auch reden. Deswegen schätze ich diese ganze Diskussion jetzt vielmehr so ein, dass es endlich mal eine Suche nach einer Lösung miteinander ist und nicht jeder spricht über jeden, jeder zeigt auf den anderen. Das wäre zumindest mein Wunsch.
Ich finde auch nicht, dass die Handelsgeflogenheiten, die schlechten Geflogenheiten der schlechten Kaufleute im Handel auf die Landwirtschaft übertragbar sind. Wenn ich eine Charge Eisschränke vom Händler zurückgeschickt bekomme, dann sind die Eisschränke immer noch Eisschränke. Wenn ich aber einen Hänger Tomaten zurückgeschickt bekomme, weil da 3-4 Blatt gewalzt worden sind oder matschig sind, dann ist das nicht mehr verwertbar. Dann schmeiße ich den ganzen Hänger in die Biogasanlage als Landwirt. Und das ist ein großer Unterschied. Und da muss dann auch ein Unterschied gemacht werden in den Handelsgeflogenheiten.
Florian Schwinn hat das klar gemacht, Julia Löhr. Aber kann man dann trotzdem mit so Fragen kommen wie Mindestpreis, Mehrwertsteuererhöhung, Werbeverbot mit Lebensmittelpreisen?
Ja, ich finde das insofern auch ein bisschen problematisch, dass da im Moment so viel davon die Rede ist, David gegen Goliath. Das ist ja ein Ausdruck, den Frau Klöckner nahezu bei jedem Auftritt, den sie hat, anbringt, dass eben die 270.000 landwirtschaftlichen Betriebe, das sind die Kleinen, die Armen, die kaum Marktmacht haben und die eben diesen 4 großen Handelsketten quasi hilflos ausgeliefert sind. Ganz so ist es ja nicht. Der Großteil der landwirtschaftlichen Produkte geht entweder in den Export oder aber eben hierzulande dann an einen Großhändler, an einen fleischverarbeitenden Betrieb. Also da sind ja noch jede Menge Zwischenstufen geschaltet. Und gerade zum Beispiel die großen Molkereien haben ja durchaus eine gewisse Marktmacht und können auch mit dem Handel auf Augenhöhe verhandeln. Also ganz so einfach ist das nicht. Und dieses Schwarz-Weiß, Gut und Böse-Denken, das finde ich in der Debatte im Moment sehr problematisch. Und deswegen halte ich auch nichts davon und bin froh, dass es da jetzt auch kein Signal von diesem Gipfel gab, dass jetzt der Staat irgendwelche Mindestpreise, Mindesteinkaufspreise, Mindesterzeugerpreise festlegt. Weil ich meine, wir hatten in den 80er Jahren schon mal so ein System, wo die EU-Agrarsubventionen eben genau solche Garantiepreise damit verbunden waren und was ich als sehr irreführend erwiesen hat. Und der Staat sollte da keine Preise machen. Die müssen sich schon auf dem Markt bilden. Und das ist ja auch nicht so, dass jetzt die Preise in Deutschland flächendeckend total niedrig werden. Also wir liegen, was das absolute Niveau der Lebensmittelpreise angeht, in Europa sogar leicht über dem Durchschnitt.
Wir verdienen aber auch mehr.
Klar, wir verdienen auch mehr, aber deutlich auch in mehr. Einem Land wie Großbritannien sind die Preise deutlich geringer als bei uns. Und dort sind die Durchschnittseinkommen nicht geringer als bei uns. Also das finde ich manchmal so ein bisschen problematisch, diese Debatte, dass wir angeblich so geizig sind. Ich glaube, es wird oft der Fehler gemacht, dass halt von diesen Sonderangeboten auf das allgemeine Preisniveau rückgeschlossen wird. Und ganz so einfach ist es halt nicht.
Unsere Korrespondenten, muss man dazu sagen, haben aber berichtet, dass zum Beispiel in Frankreich das Kilo Fleisch teurer ist. Wir wissen auch, dass zum Beispiel die EU ein Vertragsverletzungsverfahren im Bereich Haltungsbedingungen für Schweine gegen Deutschland begonnen hat. Außerdem gibt es ja diese Klage wegen der Nitratrichtlinie. Also sind diese günstigen Preise möglicherweise auf Kosten anderer Faktoren, die man eigentlich mit einberechnen müsste,
die sind erkauft. Die kaufen wir selber. Wir bezahlen, wenn bei Lidl oder Aldi das Hähnchen 3,99 kostet, habe nicht ich ausgerechnet, sondern die Universität Augsburg, dann bezahlen wir alle 25 Euro für dieses Hähnchen. Das sind die externalisierten Kosten.
Was fließt da rein?
Wasserrechnung zum Beispiel, wenn das Nitrat im Wasser ist, Verseuchung der Böden, der Transport des Futters, der Regenwald, der abgeholzt wird und so weiter für die Soja. Alles fließt da rein, wobei den Regenwald haben die in dieser Rechnung noch nicht mal drin. Die haben nur die externalisierten Kosten hier in Europa und für den Transport drin gehabt. Und das ist der eigentliche Preis des Hähnchens. Und wenn Sie dann zum Bio zum Demeter-Bauern gehen und das Hähnchen kaufen, das draußen ein gutes Leben hatten, dann kostet das 28 Euro und da ist der Unterschied 3 Euro, also nicht sehr groß.
Ich finde, wenn ich mich mal kurz einschalten darf,
Herr Gassmann, ja.
Ich finde, der Handel bietet Produkte für alle Geldbeutel an, im Grunde genommen. Man konnte das sehen bei einer neuen Studie der Gesellschaft für Konsumforschung. Danach haben die Leute im vergangenen Jahr viel hochwertiger Produkte gekauft. Also eigentlich sind die Mengen gesunken, der Umsatz ist gestiegen, weil die Leute, anders als man das häufig so darstellt, hochwertigere Lebensmittel quer durch die Bank gekauft haben. Es gibt aber auch Leute, das ist ja auch eigentlich eine Binse, man weiß, es gibt Leute, die können das einfach nicht und der Handel stellt sich drauf ein. Natürlich hat der Verbraucher da das letzte Wort. Im Moment geht es eher nach den Marktdaten nicht in Richtung billig, sondern in Richtung hochwertig. Und dann wollte ich noch eins sagen, die Strukturen wären natürlich schön, wenn wir nicht tatsächlich nur 4 große hätten. Ich finde die Rolle der Bundesregierung als Moderator ein bisschen problematisch, weil es ist dieselbe Bundesregierung, die vor 3-4 Jahren ermöglicht hat, dass ein Unternehmen ein anderes übernommen hat und damit per Ministererlaubnis und damit zumindest ein 5. Wettbewerber ausgeschieden ist. Also man hat die Strukturen verschlechtert und will jetzt mit staatlichen Vorschriften oder will es Gott sei Dank nicht das reparieren. Das ist der falsche Weg.
Aber was würden Sie denn vorschlagen, wenn wir ein Marktversagen haben, Sie als Wirtschaftsredakteur, wenn wir ein Marktversagen haben, der Markt offensichtlich nicht funktioniert und nicht fair ist, muss dann nicht der Gesetzgeber eingreifen?
Fragt der kritische Buchautor Florian Schwimm.
Doch, der soll eingreifen, aber mit Maß und Ziel und er soll da, wo es möglich ist, nicht mit Verboten, sondern auch mit strukturellen Maßnahmen eingreifen. Ich glaube, diese Richtlinie für den fairen Handel, das ist schon ein ganz guter Ansatz.
Ja. Aber Fakt ist ja, dass es die Gesellschaft wünscht sich, dass sich was verändert. Wir haben die Fridays for Future auf den Straßen und wir haben auch die Landwirte auf den Straßen. Die wollen auch, dass sich was verändert. Die sind auch sehr heterogen. Das darf man nie vergessen. Es gibt nicht den Landwirt und auch in der Bauernschaft gibt es sehr unterschiedliche Strömungen und dann finde ich, ist es doch an der Zeit, nicht zu sagen, so wir lassen alles mal so laufen und nehmen zur Kenntnis, dass es diese sogenannten externen Kosten gibt, also die Kosten, die entstehen, wenn zu viel gedüngt wird, wenn wir Probleme mit Pflanzenschutzmitteln haben. Und da finde ich, ist es nur legitim, dass die Produzenten sagen, liebe Leute, wir können das, wir machen das. Aber wir machen es nicht zum Nulltarif und deswegen müssen wir auch über Preise reden, weil letztendlich irgendwo muss es auch herkommen. Also nur das beste Preis-Leistungs-Verhältnis funktioniert einfach nicht mit all den Wünschen, die wir doch haben.
Aber kann denn von Nulltarif die Rede sein? Ich weiß auch nicht, wie Frau Löhr das sieht. Es gibt ja viel Geld, was aus Brüssel an Landwirte fließt. Also um die 6 Milliarden aus Brüssel an deutsche Landwirte. Jeder Landwirt bekommt pro Jahr, pro Hektar um die 280 bis 300 Euro. Außerdem schießt ja die Bundesregierung bzw. die Bundesländer, die Bundesregierung, die schießen ja nochmal einen ähnlich hohen Betrag dazu in irgendeiner Form. Das ist kein Nulltarif, oder?
Ja, das würde ich ähnlich sehen. Und ich finde es halt ein bisschen problematisch, jetzt zu sagen, es wird in der Debatte ja oft so der Eindruck erweckt, dass jetzt einfach die Bundesregierung sagen sollte, wir setzen jetzt die Standards, die für Bio gelten, die setzen wir jetzt einfach als die neuen Mindeststandards herauf und dann wird alles gut. Dann haben die Tiere.
Wo macht sie das? Also das wäre mir jetzt neu, dass die Bundesregierung die Bio-Standards.
Nein, nee, es gibt die Forderungen also von Umweltschützern, von den Grünen, dass einfach man die Massentierhaltung verbieten sollte, dass man einfach Pestizide verbieten sollte und quasi den Bio-Standard als den allgemeinen Standard setzen sollte.
Und das hat der neue EU-Agrarkommissar gesagt, als er auf der Grünen Woche gesprochen hat.
Nein,
das ist so. Also der Biostandard ist ein bisschen krumm, ja, würde ich schon sagen. Genau.
Aber wenn ich das gerade noch zu Ende führen darf, ja, da schwingt dann halt so die Debatte, oder in dieser Debatte schwingt da so der Ton mit, so naja, und dann ist alles gut, und dann aber die Preise bleiben im Prinzip so, wie sie sind. Aber so ist es natürlich nicht. Also wenn wir die Biostandards jetzt, wenn das unser neuer gesellschaftlicher Standard ist, auf den wir uns einigen wollen, dann heißt das, dass Fleisch ungefähr 3-mal so viel kostet, dass Milch 50% mehr kostet. Und das bedeutet dann natürlich, dass eben viele sich bestimmte Lebensmittel nicht mehr leisten können oder nicht mehr in dem Maße leisten können, in dem sie sie heute konsumieren.
Und deshalb ist der Landwirt dafür verantwortlich, dass sich alle in der Gesellschaft alles leisten können? Ich finde, da ist aber auch eine Verschiebung. Also der Landwirt ist nicht dafür zuständig, in der Sozialpolitik
Nein, er ist nicht dafür zuständig.
Es würde, glaube ich, auch kein anderer Produzent machen, der sage, ich mache meine Sachen möglichst billig, damit alle sich die leisten können, ob ich da jetzt bei weiter existiere oder nicht.
So altruistisch ist es kein Produzent.
Also Sie müssen doch auch mal schauen, was würden wir denn bezahlen, wenn wir weiter so viel bezahlen würden im Verhältnis zu unserem Einkommen, gestiegenen Einkommen, wie wir früher in den 50er, 60er Jahren für Lebensmittel ausgegeben haben, als die Welt noch etwas besser in Ordnung war da draußen auf den Äckern und in den Ställen. Da würden wir heute um die 30% bezahlen. Wir bezahlen aber nur 10%.
Also ich würde
erstmal, wenn das so wäre, dass wir eben mehr für Lebensmittel ausgeben müssten, dann wären übrigens auch die Mieten nicht so weit gestiegen, weil das Geld ja nur abgezogen werden kann woanders hin, wenn wir es nicht für Lebensmittel ausgeben.
Also ich würde davor warnen, dass wir sagen, früher war alles besser. Das glaube ich echt nicht. Wer weiß, wie Landwirte früher gewirtschaftet haben mit Blaukorn und anderen Dingen.
Ja,
da ist einfach vieles nicht gemessen worden, was man heute misst. Zum anderen würde ich auch dafür plädieren, Erzeugerpreise und Verbraucherpreise nicht einfach immer linear zu sehen. Wir haben ja eben auch ein bisschen problematisiert, dass dazwischen vieles ist. Dazwischen ist vor allen Dingen auch die Marge des Handels. Dazwischen sind die Margen der Verarbeiter, die ja übrigens auch zu großen Teilen richtige Weltkonzerne sind. Das sind der Lebensmittelhändler kauft ja nicht unbedingt beim Bauern, der kauft bei einigen der größten Konzerne der Welt ein.
Würde ich gerne auch mal einhaken. Also es ist ja so, dass die Molkereien häufig in genossenschaftlichem Bauernbesitz ist. Tatsache ist aber, dass zum Beispiel die größte deutsche Molkerei in einer genossenschaftlich, dass die schlechtesten Milchpreise zahlt. Was sind das für Strukturen?
Das sind eben große Strukturen. Die sind einfach zu groß. Nicht nur die Funktionäre der Genossenschaften, sondern auch die des Bauernverbandes sind entrückt, wenn ich das mal dazwischen sagen darf.
Ja, und ich hab so ein bisschen den Eindruck, wir sind so ein bisschen schon auch an einem Punkt, wo aber auch allen so ein bisschen klar wird, auf dieser Ebene kommen wir aber auch nicht weiter. Ich möchte nochmal dafür plädieren, es ist doch letztendlich jeder in der Verantwortung. Der Verbraucher kann sich nicht rausreden und sagen, ich gehe doch nur in meinen Supermarkt und ich nehme dann das da, was ich nehmen kann. Er kann sich informieren, wir haben so viele Informationsmöglichkeiten mit Apps, was weiß ich nicht.
Aber jetzt machen Sie es wie Julia Klöckner.
Julia Klöckner sagt, der Verbraucher sagt, du entscheidest. Und ich sage, es sind alle in der Verantwortung. Ich wälze nicht auf den Verbraucher ab. Ich will das nur differenziert haben, dass ich denke, wir brauchen da einen Miteinander, weil es so in Anführungsstrichen nicht weitergeht.
Frau Löhr. Aber wahrscheinlich ist zumindest ist es ja im Moment so, dass die Veränderungsbereitschaft jetzt bei allen Beteiligten zwar so ein bisschen da ist, aber halt jetzt noch nicht so ausgeprägt ist, wie wir das gerne hätten. Der Bio-Anteil an den Lebensmittelumsätzen steigt, aber er steigt halt auch nur sehr langsam. Andere Länder haben einen deutlich höheren Anteil.
Ja, letztes Jahr um 16,6%.
Ja, aber wir sind absolut immer noch, also 5% des gesamten Lebensmittelumsatzes ist im Moment Bioware in Deutschland. Und in anderen Ländern, wie jetzt in den skandinavischen Ländern oder in Österreich oder der Schweiz, liegt der Anteil doppelt so hoch, teils sogar fast dreimal so hoch. Also da verändert sich was, aber es verändert sich sehr langsam was. Auch bei den Landwirten gibt es ja durchaus Veränderungsbereitschaft im Sinne von, ich muss mehr für den Klimaschutz, für den Umweltschutz, für das Tierwohl tun. Weil ich weiß, es wird erwartet.
Da muss ich mal kurz widersprechen. Also ich war auf der Grünen Woche im Januar in Berlin gewesen, habe von dort berichtet für den Deutschlandfunk und die ganzen Verbandspressekonferenzen, die ich mitbekommen habe beim Deutschen Bauernverband oder auch bei der Rebellenorganisation Landschaft Verbindung, da haben im Grunde genommen alle signalisiert, also eine verschärfte Düngeordnung können wir uns nicht leisten, beziehungsweise ist immer noch die Rede von fachlichen Mängeln.
Genau,
da
ist schon sehr viel, ist der große
ist sehr viel, ist aber, sehr viel Abwehr
aber gewesen. Die Rede war,
Frau Löhr.
Die Rede von Herrn Ruckwied auf der Grünen Woche fand ich insofern bemerkenswert, weil drei Viertel seiner Rede klangen sehr Green New Dealig und es war sehr weichgespült. Und dann erst zum Schluss kam, aber bei der Düngeverordnung, ja, wir wissen auch, da müssen wir was ändern, aber genau so wie das da jetzt im Moment geplant ist, geht das auf gar keinen Fall.
Dann fahren Sie doch mal dahin, wo Herr Ruckwied seinen Hof hat und schauen mal, wie er wirtschaftet. Da ist nichts von Green Deal zu sehen.
Ja, nur ich, was ich sage,
wir reden hier über allgemeine Strukturen erstmal.
Die Landwirte haben schon verstanden, dass sie jetzt in so einer gesellschaftlichen Debatte jetzt nicht einfach auf dem Status quo beharren können, auch wenn sie es jetzt bei der Düngeordnung, wenn das ein sehr hart umkämpftes Eisen ist, aber dass da schon eine gewisse Veränderungsbereitschaft auch da ist, auch bei den jüngeren Landwirten. Aber dass es natürlich alles im Moment in einem viel langsameren Tempo geht, als vielleicht auch einfach der gesellschaftliche Anspruch es gerne hätte.
Sie hören die Sendung zur Diskussion im Deutschlandfunk mit den Berlin-Korrespondentinnen Julia Löhr von der FAZ und Stefanie Awater-Esper. Sie ist dort für das Monatsmagazin Top Agrar tätig. Michael Gassmann von der Tageszeitung Die Welt und dem freien Umwelt- und Agrarsachbuchautor Florian Schwinn. Wir bitten nochmal um Nachsicht, falls wir uns ins Wort fallen. Wir können uns nämlich alle nicht sehen. Michael Gassmann, Sie beobachten vor allen Dingen den Handel, aber auch die Landwirtschaft, wenn die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, also sozusagen so eine Art kleine Bauernopposition, eher kleinere Höfe, sagt auf ihren Demonstrationen, wir wollen faire Agrarpolitik statt eine Bauernmilliarde, reden die vom Gleichen wie die Rebellenorganisation Landschaft Verbindung, die jetzt in den letzten Monaten die Trecker auf die Straßen gefahren hat?
Ich glaube, das ist nicht genau das Gleiche. Die Bauern, die von Landschaft Verbindung sind nach meiner Wahrnehmung auch überwiegend Landwirte, die, was man so ein bisschen abwertend, industrielle Landwirtschaft betreiben sind. Also das sind.
Brauchen wir ja nicht abzuwerten, aber es ist eine andere Form.
Ich selber empfinde das auch nicht als abwertend, sondern es ist halt eine Produktion, die nicht diese bäuerliche, relativ mit niedriger Produktivität arbeitende Form der Landwirtschaft betreibt. Das ist bei den Landschaftsverbindung Landwirten ist es, glaube ich, das allgemeine Unwohlsein an mangelnder Wertschätzung. Es ist auch das sich gequält fühlen durch teils wirklich überflüssige Bürokratie, das Gefühl, dass man gar nicht mehr zu seinem eigenen Kerngeschäft, nämlich dem Erzeugen von Nahrungsmitteln, kommt. Ich wollte noch mal eins einwerfen, rückgreifend auf das gerade. Wir haben gesprochen über Bio auf der einen Seite und Düngerverordnung auf der anderen Seite. Dazwischen ist eine ganze Menge. Also ich würde davor warnen, dass wir Bio auch nur so im Kopf als allgemeinen Standard. Es gibt ja viele graduelle Verbesserungen, die eine große Rolle spielen. Dieses Tierwohl-Label wird ja auch viel geschmäht. Ich meine jetzt das Tierwohl-Label der Wirtschaft, also der Erzeuger des Handels und der Landwirtschaft und der
Bearbeiter. Na gut, weil es eher verwirrt, kann das
ja
sein?
Ja, das ist sehr verwirrend.
Es ist verwirrend.
Es wird ineinander aufgehen, würde ich mal vermuten, in den nächsten Monaten vielleicht schon. Jedenfalls ist es freiwillig und es gibt graduelle Verbesserungen. Das ist vielleicht der Weg, den man nehmen kann. Man muss auf graduelle Verbesserungen dringen, sowohl der Staat als auch der Verbraucher, ohne gleich für alle verbindlich das Maximum an Bio zu machen. Denn das ist für viele leider echt nicht bezahlbar.
Julia Löhr, Sie haben an dem Tag oder nach der Koalitionsvereinbarung von Ende Januar, als dann 1 Milliarde Euro für die nächsten 4 Jahre für die Landwirte von der Bundesregierung bereitgestellt wurden, ganz überraschend, da haben Sie getitelt, eine Bauernmilliarde, Schweigegeld für die Landwirte. War es Schweigegeld oder ist es gut angelegtes Geld?
Aus meiner Sicht ist es tatsächlich Schweigegeld. Das ist der Versuch, diese Warum? Proteste, die es seit dem vergangenen Herbst gibt, in Berlin, aber auch in vielen anderen deutschen Städten, diese Proteste wieder loszuwerden, die Bauern zum Schweigen zu bringen, wieder milde zu stimmen mit Geld.
Wobei, es ist ja eine Rechtsverletzung, wenn das Grundwasser mit Nitrat belastet ist.
Ja, natürlich.
Die Bundesregierung hat sich ja 20 Jahre nicht drum gekümmert.
Genau, also das Problem ist so ein bisschen, ich meine, wir hatten vor 2 Jahren den Dürresommer. Die Bauern wollten 1 Milliarde Euro. Frau Klöckner war denkbar distanziert und hat gesagt, nee, wir müssen jetzt erstmal gucken, wer ist existenzbedroht und wer nicht. Und am Ende waren es irgendwie rund 10.000 Landwirte, die dann tatsächlich Dürrehilfe beantragt haben. Und jetzt ist auf einmal sprudelt das Geld so, weil man eben dieses Problem weil die Politik dieses Problem jetzt aus dem Sichtfeld bekommen will und keine Traktoren-Demos mehr im Regierungsviertel haben möchte. Und ich habe schon das Gefühl, dass die Landwirte da jetzt ja auch nicht ganz allein gelassen wurden in den letzten Jahren, sondern es war klar, seit 2012 ermahnt uns die EU-Kommission, dass die Nitratwerte runter müssen, dass da was geschehen muss. Das ist jetzt nicht alles nur das Verschulden der heutigen Bundesregierung, sondern natürlich auch der Vorgängerregierung, dass da so wenig passiert ist.
Andere seit 2005 Länder, lauter CSU-Agrarminister, ne?
Ja, ja, ja,
natürlich. Na, die Bauernmilliarde ist aus meiner Sicht deshalb so schwierig, weil sie hat kein Konzept. Mhm. Wir haben die Konzepte alles. Es gibt, es wird an einer Nutztierstrategie gearbeitet, es wird an einer Ackerbaustrategie gearbeitet. Es gibt die Konzepte und es gibt aus meiner Sicht so viele Punkte, wo man letztendlich ansetzen könnte, wo man fördern könnte und dann auf einmal kommt in einer nächtlichen Aktion eine Milliarde und keiner sagt wofür.
Frau Arbeiter-Esper, die sollen
klar, ob
sollen
sie
ja
für
auch
die Düngeverordnung ist.
Ach
ganz
so,
ehrlich,
ja,
das
weil
ist hier
es
in Berlin ja hat die Leute kalt erwischt. Und es ist niemand wagt sich gerade aus der Deckung dafür, wofür zahlen wir das Ganze denn?
Es schien ja so, als ob das für schwierig größere Güllerbehälter vor allen Dingen gekauft
genau
wird. Das
war
wieder bei End-of-Pipe-Technologie, oder nicht?
Das war das Einzige, was Herrn Söder in dieser nächtlichen Pressekonferenz vor der Presse dazu eingefallen ist. Ich komme zu keinem anderen Punkt, auch wenn ich in den einzelnen Ministerien nachfrage. Wenn man in das Papier guckt, zu der Bauernmilliarde, steht ja, die Transformation möchte man damit unterstützen. Da steht nichts von Düngeverordnung. Mhm. Die Transformation und Agrarumweltmaßnahmen, da kann vieles reinpassen. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass es eine Bauernmilliarde zur Kompensation der Düngeverordnung werden wird.
Es ist ja auch bezeichnend, dass das in diesem ganzen Papier, was glaube ich 6 oder 7 Seiten lang war, es gerade mal 7 Zeilen zu diesem Passus gab. Also das kam wirklich.
Außerdem ändert das ja alles nichts daran, dass unsere Felder einfach hoffnungslos überdüngt sind. Wir haben an ganz, ganz vielen Strukturen einfach zu viel N im Boden. Und wenn
zu viel Stickstoff.
Ja, zu viel Stickstoff, Entschuldigung. Wenn Sie da jetzt noch was draufkippen, dann läuft das einfach weg, wenn der nächste Regen kommt oder unten durch. Und vor allem auch die Praxis ist ja weit entfernt von dem, was man eine anständige, normale, gute Praxis nennen könnte. Es wird ja gedüngt, wenn da gar keine Pflanze ist, die das aufnehmen kann. Weil die Bauern ja gar nicht dafür sorgen, dass der Acker bedeckt, also man lässt Mutter Erde ja nicht bloß liegen, hat man früher gesagt, bedeckt durch den Winter geht. Nö, der liegt da brach, da ist nichts drauf. Und dann kommt, wenn der Frost ist, kommt der Güllewagen und schüttet dann noch Gülle drauf. Und dann soll irgendwann das kleine Pflänzchen, was dann da aufgeht im Frühjahr, soll dann die Gülle da aufnehmen. Das ist doch Unsinn, das passiert überhaupt nicht.
Naja, da möchte ich noch mal zu den zwischen Früchte. Also
ja,
es gibt immer
gepflanzt,
Fehler, die will ich auch gar nicht
wenn sie gepflanzt werden, Entschuldigung, darf ich mal eingreifen? Da möchte ich jetzt noch mal nachfragen. Also wir haben vorher schon die Subventionen angesprochen. Die Brüsseler Subventionen sind die großen Klagen, fordern vor allen Dingen große Landwirte und sind bisher noch in sehr, sehr mäßigem Ausmaß an Umweltauflagen, an faktische Umweltauflagen gebunden. Es steht ja jetzt auch die Reform praktisch oder die Bestimmung, wie es weitergeht mit diesen Subventionen an. Was ist sinnvoll, was ist zumutbar an Bindung von Subventionen an Umweltauflagen?
Weg mit der, ja, mit der ersten Säule, weg mit, nein, der, nicht, mit der pauschalen,
ja,
Bezahlung für einen Hektar.
Also realistisch ist, dass natürlich der Anteil der Mittel, die an Umweltauflagen geknüpft sind, erhöht werden sollte. Da kursieren ja diverse Zahlen, von 30% ist da zuweilen die Rede.
Hat man vorher auch schon versucht,
aber
war nicht besonders durchschlagend.
Genau, das ist halt das Problem, dass natürlich auch die Interessen in Europa da sehr unterschiedlich sind und dass viele Länder, Osteuropa, aber auch die Franzosen, auch in Deutschland, die Landwirte, gerade die mit großen Betrieben, halt überhaupt kein Interesse daran haben, dass sich an diesem System was ändert. Und Frau von der Leyen wird da im zweiten Halbjahr ein großes Problem haben, da tatsächlich eine Veränderung hin in Richtung ihres Green New Deal hinzubekommen.
Aber da haben wir doch genau das Marktversagen, da ist es doch angelegt. Das ist doch so, dass die Molkereien zum Beispiel, weil wir es vorhin mit denen hatten, die Bauern unter die Selbstkosten für den Liter Milch drücken können, weil sie wissen, da kommt ja Geld aus Brüssel. Ja, und das ist damit eingerechnet. Das heißt, wir subventionieren überhaupt nicht die Bauern. Wir subventionieren die Molkereien und den Zwischenhandel und die Weiterverarbeiter. Die subventionieren wir. Oder die Landbesitzer subventionieren wir, weil die Pachten erhöhen, weil sie ja wissen, es kommen diese 300 Euro pro Hektar aus Brüssel. Die werden doch direkt abgegriffen.
Frau Arbeiter-Esper, was kann man den Bauern da zumuten? Aus Ihrer Sicht, aus der Sicht der Fachpresse?
Den Bauern kann man zumuten und man sollte ihnen vor allen Dingen Mut machen, den Schritt zu gehen. Den Schritt zu gehen und zu sagen, ja, wir lassen uns ein auf das die Bezahlung nach Leistung.
Und Umweltleistung, die sagen ja jetzt schon, sie erbringen Leistung.
Naja, was ist, die sagen ja jetzt schon mal Leistung. Ich habe bei der Kritik an der Bauernmilliarde auch ganz viel herausgeholt. Wir wollen keine Almosen. Letztendlich fehlt ihnen, und das sagen mir Landwirte auch immer, ihnen fehlt das Vertrauen. Ihnen fehlt das Vertrauen, dass wenn sie jetzt sagen, okay, wir schwenken um, wir gehen auf die Finanzierung unserer Klimaschutzleistung, unserer Biodiversitätsschutzleistung und so weiter, sie misstrauen, dass das Geld letztendlich in diesem System bei ihnen ankommt. Deswegen ist die Lösung aus meiner Sicht nicht die, wir machen jetzt eine Reform von jetzt auf gleich, sondern wir brauchen einen graduellen Einstieg, Stück für Stück. Denn die Erfahrung bei den Bauern ist oft auch, wenn die merken, es lässt sich auch mit Biodiversitätsmaßnahmen Geld verdienen, dann machen die das. Mhm. Und das machen sie auch teilweise schon. Das heißt, ich würde mir wünschen, mutig den Einstieg zu machen und bis 2027 ist ja die Periode, dass man bis dahin auch wirklich ein System etabliert hat, dass man dann ab dem Jahr 2028 gegebenenfalls den kompletten Reformschritt vollziehen kann.
Aber Herr Gassmann, Herr Gassmann, ich wollte aber noch mal gucken, wir sind ja auch in den Weltmarkt eingebunden. Auch die Landwirtschaft ist in den Weltmarkt eingebunden. Der Vorwurf lautet, auf der einen Seite, die Agrarsubventionen kommen vor allen Dingen den großen Agrarunternehmen zugute. 80% für 20% der Landwirte ist so das die Polemik. Brauchen wir große Unternehmen, um überhaupt gegenüber den USA bestehen zu können oder auch jetzt Mercosur, also das Freihandelsabkommen mit den südamerikanischen Ländern, um da überhaupt konkurrieren zu können? Ist da Platz für kleinere Landwirte?
Ich fürchte ja, weil Agrarsubventionen weltweit bezahlt werden. Ob wir das wollen oder nicht, es gibt da schon so eine Art Subventionswettlauf. Aber ich denke, man muss einfach als Gemeinwesen, als EU in diesem Fall entscheiden, wie weit wir daran teilnehmen wollen. Ich denke, dass die industrielle Landwirtschaft an Grenzen stößt, was die Umweltverträglichkeit anbetrifft. Wenn man sich mal einfach anschaut, wie perfekt die Felder heute aussehen, da wächst wirklich außer der erwünschten Nutzpflanze kein Grashalm mehr auf vielen
auch
Hektar.
Auch kein Insekt mehr.
Also das kann so sicherlich nicht für uns ein Zukunftsmodell sein. Und ich denke, die Erzeugung von Agrargütern für den Weltmarkt muss auch nicht unbedingt die Kernkompetenz Deutschlands sein. Ich würde aber umgekehrt.
Aber dann kommen die Agrargüter vom Weltmarkt zu uns rein.
Ja, ich würde
umgekehrt. Oder machen wir die Grenzen wieder dicht?
Nicht sagen, dass wir da nicht teilnehmen sollten. Man muss da auch da nicht in absoluten Polaritäten denken, sondern vernünftiges Maß zu finden versuchen. Der Weltmarkt ist schon auch wichtig, ich glaube, im Alltag viel wichtiger, als man das so als Verbraucher noch wahrnimmt, wenn man mal an Importe auch von Zwischengütern für die Agrarwirtschaft, Futtermitteln, Landwirtschaftsgeräten, Stellen, das wird ja alles hin und her gehandelt, zu Recht, weil damit wird es einfach günstiger. Nur so lassen sich ja die komparativen Kostenvorteile
auch realisieren. Aber weil da gerade die Frage war nach den Grenzen, ja, das kann die Europäische Union, die kann Waren, die aus Ländern kommen, die unsere Standards unterbieten, raushalten. Die kann sie mit Zöllen belegen. Das geht
das erlaubt,
sogar,
das erlaubt geht sogar die Welthandelsorganisation.
Das erlaubt die Welthandelsorganisation. Ja. Das ist es eben. Das wird nur nicht gemacht. Aber das ist genau das, was Frau von der Leyen jetzt auch in Davos nochmal gesagt hat, dass sie das eigentlich vorhat mit dem Green Deal, das zu machen. Ich bin da gespannt drauf.
Klimaneutralität bis 2050 als großes Ziel. Heißt das denn auch, dass wir anders wirtschaften müssen? Also die Nitrateinträge kommen zum großen Teil aus der Tierhaltung. Wenn wir Klimaschutz ernst nehmen, müssten dann zum Beispiel die Tierbestände sinken, weil das ja die Landwirte, die Schweinezüchter zum Beispiel, gar nicht gerne hören.
Wir haben da einen strukturellen Umbau in der Landwirtschaft gehabt in den 60er, 70er, 80er Jahren. Da haben viele Betriebe aufgehört mit der Tierhaltung, die auf den guten Böden sitzen. Und die Tierhaltung ist auf die schlechten Böden umgezogen. Und das bedeutet übrigens auch, wenn auf den schlechten Böden dann gedüngt wird mit Gülle, dass es gleich unten im Grundwasser ist. Das geht dann da schneller, weil da weniger Humus dazwischen ist. Und das müssen wir eigentlich wieder aufheben. Wir müssen wieder überall zur Kreislaufwirtschaft kommen. Das heißt, die jetzt keine Tiere halten, müssten eigentlich wieder Tiere halten. Und die jetzt ganz viele Tiere halten, müssten eigentlich viel, viel weniger Tiere halten.
Ich sehe da im Übrigen überhaupt keinen Gegensatz zu den Bauern, wenn ich ehrlich bin. Also es werden da derzeit aktuell kaum Ställe gebaut, weil überhaupt keine Ställe mehr genehmigt werden. Und die Bauern warten da drauf. Die warten da drauf und die sind bereit, weniger Tiere einzustallen. Und ich glaube, dieses Kreislaufprinzip es hat eine Renaissance.
Aber ja, das bedeutet, dass darauf, auch dass tatsächlich dieses, pro Hektar nur eine bestimmte, Moment, Entschuldigung, das muss man vielleicht auch erklären für die Hörer. Das bedeutet aber dann de facto auch, dass sich die Zahl der Tiere, die ein Betrieb halten darf, danach richtet, wie viel Land er hat, wie viel Hektar er hat. Also dieses berühmte zwei Großvieheinheiten, also zwei Rinder pro Hektar.
Anderthalb Rinder pro Hektar. Oder wenn halbe Rinder hat, kann man schlecht halten, aber sechs Mastschweine würden auch ein Rind ausmachen.
Okay. Wir kommen dann aber wieder unweigerlich zu den Preisen. Ich glaube, die wenigsten von den Landwirten, von denen wir sprechen, würden sagen, super, ich finde das total klasse, dass ich hier mir die ganze Zeit Gedanken darüber mache und noch mehr und noch mehr. Die wissen ganz genau, ich möchte gerne eine gute Tierhaltung machen und will davon leben können. Die machen es ja letztendlich auch zu ihrem Broterwerb in Anführungsstrichen. Und da glaube ich auch, wir hatten vorhin dieses Thema Weltmarkt, was kommt an Produkten rein? Ich würde da die deutschen Verbraucher auch gar nicht so offen sehen, dass sie sagen, es ist mir doch egal, ob das Schnitzel jetzt aus Paraguay kommt oder eben aus Deutschland. Ich sehe eigentlich viel eher, dass auch ein Interesse daran ist, dass in Deutschland produziert sind. Und dann sitzen die beiden doch in einem Boot und dann müssen wir aushandeln. Das wäre jetzt auch mein Petitum. Wir müssen aushandeln. Was können die Landwirte anbieten und was können die, was sind die Verbraucher dafür bereit zu zahlen und zu welchen Umweltstandards? Und dann kommen wir auf einen Punkt, sodass letztendlich eine flächendeckende Landwirtschaft hier möglich ist und die auch eben halt die Bedürfnisse der Verbraucher nach einer sauberen Umwelt, nach einer vernünftigen Kulturlandschaft und da sind. Ich glaube, die Chance, die haben wir, die brauchen wir gar nicht so weit auseinanderstellen.
Aber dann würde ich schon dafür plädieren, dass auch die Landwirte ein bisschen an ihrem Außenauftritt arbeiten müssten. Also ich war hier Ende November auf dieser großen Demo hier in Berlin und ich war wirklich erschrocken, in welchem Tonfall dort die Parolen gerufen worden. Das war vielfach sehr AfD-nah. Es war nichts, womit Landwirte sich Sympathien in der Gesellschaft
Aber wie schnell die Landwirte Sympathien hätten, wenn sie umstellen würden auf
richtig,
eine andere
genau.
Art.
Also vielleicht klappt dann auch, wenn die Offenheit in der Landwirtschaft so groß ist, tatsächlich was zu verändern. Vielleicht müsste es dann auch ein bisschen besser kommuniziert werden, weil im Moment bei den Demos ist das nicht der Fall.
Vielleicht ist es auch für die Landwirte nicht ganz so einfach, wie wir das jetzt aus den Studios sagen können, weil die haben investiert, da stehen Ställe, da ist investiert worden, ist Beton und Material. Selbst wenn die Bereitschaft da ist, muss das sich ja wirtschaftlich tragen. Also die Abschreibungen müssen ja zumindest
dafür müsste die EU die Milliarden ausgeben. Dafür müsste das Geld kommen.
Ja, dazu
wenn ich umstelle auf eine humusaufbauende Landwirtschaft statt einer humusabbauenden, einer Erosionslandwirtschaft, sage ich jetzt mal, etwas zugespitzt. Das Land Niedersachsen ist das am längsten die Erosion in den Böden prüft. Und da sind Daten da von über 10 Jahren, also inzwischen fast 20 Jahren. Und die sagen, wir verlieren pro Jahr und erodierter Fläche zwischen 1,8 und 2,8 Tonnen Material. Und der ganze Humus ist dann raus. Und der Humus ist der CO2-Bindner. Der Humus ist der Kohlenstoff im Boden. Und wenn die Landschaft statt Humus zu verlieren, Humus aufbauen würde und wenn es nur 4 Promille pro Jahr wären, das ist der Vorschlag der Franzosen bei der Klimakonferenz 2015 gewesen, dann wäre die Landwirtschaft nicht mehr ein Klimasünder, sondern unser aller Retter.
Ja,
dann
würde
das
auch
ganze
ganz
CO2 jetzt im Boden sein.
Läuft uns die Zeit weg. Klimaschutz, das ist das Stichwort. Die Landwirtschaft ist da ja vor allen Dingen auch Opfer, also Täter und Opfer. Insofern wird das Thema der Preise, der Tierhaltung, der Art des Wirtschaftens uns noch weiter beschäftigen. Ich danke Ihnen allen ganz herzlich für diese sehr lebhafte und interessante Diskussion und wünsche allen, die zugehört haben, einen schönen Abend.
Das war die Sendung zur Diskussion. Lebensmittel zu Dumpingpreisen. Gut für Verbraucher, schlecht für Bauern. Es diskutierten Stefanie Awater-Esper von Top Agrar, Michael Gassmann, Die Welt, Julia Löhr, Frankfurter Allgemeine Zeitung und Florian Schwinn, freier Journalist. Die Diskussionsleitung hatte Jule Reimer. Sie hörten eine Aufzeichnung vom 5. Februar dieses Jahres.